Einen schönen guten Abend. Freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung, die mit Blick in diese Runde eine, wie ich finde, sehr spannende Sendung zu werden verspricht, in der wir versuchen wollen, uns dem Thema Meinungsfreiheit möglichst unterschiedlich zu nähern, gesellschaftlich, politisch und eben auch, und da geht der Blick zu einer exzellenten Kennerin des Rechts, nämlich Frauke Brosius-Gersdorf, auch juristisch, die die Meinungsfreiheit in Deutschland ganz generell nicht als bedroht ansieht. Wir sind ja keine Autokratie, sagt sie. Die Frage ist nur, woher kommt dann bei so vielen Menschen das Gefühl, dass es doch irgendwie anders ist? Nur noch 46% der Deutschen glauben nach Umfragen, dass sie ihre Meinung wirklich frei äußern können. Sie sagt, es ist ganz einfach, Meinungsfreiheit endet genau da, wo das Persönlichkeitsrecht anderer beginnt. Und sie endet auch dort, wo sie die Demokratie gefährdet. Herzlich willkommen, freue mich sehr. Jagoda Marinic, die das erste Mal, glaube ich, tatsächlich bei uns ist und die im vergangenen Jahr ein sehr gutes Buch über die Idee einer sanften Radikalität veröffentlicht hat, geht sogar noch ein bisschen weiter und sagt, irgendwann im zweiten Jahr der Corona-Pandemie ist dieser merkwürdige Mythos entstanden, man dürfe bestimmte Meinungen nicht mehr frei sagen. Und bestimmte Zirkel, sagen sie, haben sehr schnell kapiert, dass man daraus sehr, sehr gut politisches Kapital schlagen kann. Einerseits. Andererseits beschreibt auch sie, wie sie selbst schon in Gremien gesessen hat, in denen man Bewerbern ihre Fortschrittlichkeit abgesprochen hat, weil sie nicht gegendert haben. Das, sagt sie, ist keine rechte Wahnvorstellung. Das gibt es tatsächlich. Herzlich willkommen. Freue mich sehr. Ja, aber was, wenn die Verengung der Meinungsfreiheit gar nicht mit dem Gesetz beginnt, sondern schon lange vorher? Ein spannender Gedanke, der sich auch im letzten Buch von Richard David Precht wiederfindet, Angststillstand, in dem er schreibt, die Grenzen der Meinungsfreiheit fangen nicht erst bei der Zensur an, sondern schon vorher bei der Selbstzensur. Die Frage ist nur, wie konnte es so weit kommen, wo wir doch auf dem Papier ja im Moment so viel Meinungsfreiheit haben wie nie zuvor. Er beschreibt es als Axolotlisierung. Das ist ein schöner Begriff in Anlehnung an den Lurch, der sein Leben lang eine Larve bleibt, um nicht erwachsen werden zu müssen. Warum, wird er uns erklären. Herzlich willkommen, freue mich sehr. Ja, Annette Meiritz ist bei uns, die anhand eines sehr guten und griffigen Beispiels erklärt, wie das mit der Selbstzensur funktioniert. Ich habe, sagt sie, mich in der Stadtbilddebatte von März Hinweis auf die Töchter tatsächlich sehr abgeholt gefühlt. Aber ich weiß auch, wenn ich das groß kommuniziert hätte, wenn ich es laut und deutlich gesagt hätte, dann hätte man mich wahrscheinlich sehr schnell in die rechte Ecke gestellt. Interessant auch ihr Blick auf Amerika, wo sie lange für die Kollegen vom Handelsblatt als Korrespondentin tätig war. Dass jetzt das Gefühl entsteht, sagt sie, die Meinungsfreiheit in Amerika sei in Gefahr, ist nicht allein Trumps Schuld. Die Wahrheit ist, die Meinungsfreiheit wurde in den vergangenen Jahren von allen Lagern missbraucht. Corona ist dazu ein Stichwort. Hunter Biden ist das andere, beschreibt sie in ihrem Bestseller über die Allianz der neuen Rechten. Herzlich willkommen, freue mich sehr. Ja, schönen guten Abend in die Runde. Und ich würde gerne vielleicht mal offen fragen, wie verfolgen Sie gerade die aktuelle Diskussion um den Friedensplan für die Ukraine in Sachen Meinungsfreiheit? Es gab 2022, glaube ich, Richard, warst du es, hast du einen offenen Brief unterschrieben, in dem du dich gegen weitere Waffenlieferungen an die Ukraine ausgesprochen hast?
Nein, berühmtes Gerücht, den habe ich nicht unterschrieben. Aber ich habe im Sommer 2022 einen Appell für mehr diplomatische Friedensbemühungen gegenüber Russland, das habe ich unterzeichnet.
Aber aufs Gleiche rausläuft.
Was nicht aufs Gleiche drauf rausläuft. Ich habe den offenen Brief für die Waffenlieferung nicht unterzeichnet, weil wir hatten bereits mit Waffenlieferungen angefangen. Mhm. Und mit Waffenlieferungen anfangen und dann aus heiterem Himmel sagen, ach nee, haben wir uns anders überlegt, geht natürlich nicht. Deswegen habe ich den Brief nicht unterzeichnet. Mhm. Aber ich war immer der Ansicht, wenn wir Waffen liefern, wir müssen uns viel, viel stärker als Deutschland, als Europäische Union für Frieden einsetzen und viel mehr stärkere diplomatische Missionen aufnehmen. Und das haben wir ja all die Jahre, wie wir wissen, nicht erfolgreich getan.
So, und du schreibst, dass quasi Dogma war, dass man die Ukraine militärisch zum Sieg führen müsse, mit Hilfe von Waffen. Im Augenblick haben wir einen Friedensplan, der diese Idee ein für alle Mal aufgibt. Und ich habe selber auf nichts anderes die ganze Zeit hingearbeitet und mir gewünscht, es hätten dafür nicht Hunderttausende sterben müssen auf beiden Seiten. Aber wenn man das geäußert hat, auch in Sendungen wie dieser beispielsweise, dann konnte man sehr, sehr übel angegangen werden. Was heißt in dem Zusammenhang übel angegangen werden?
Naja, das Problem, was ich damit habe, war bei den Umfragen zum Beispiel zum Thema Waffenlieferungen, waren es ungefähr so durchgängig mit leichten Schwankungen um die 40% der Bevölkerung, die eigentlich eher gegen Waffenlieferungen an die Ukraine waren. Aber in den Besetzungen der Talkshows, ja, gab es immer nur einen, der im Zweifelsfall dagegen war. Und die anderen waren sich alle untereinander einig, dass sie dafür sind. Und das war natürlich jetzt keine adäquate Wiedergabe der Stimmung in der Bevölkerung. Im Hinblick auf diplomatische Missionen gab es immer eine deutliche Mehrheit in der Bevölkerung, die gesagt hat, wir müssen mehr Diplomatisches tun. Aber ebenfalls in Talkshows waren das eher die selten besetzten Positionen. Und da kann man eben sehen, warum war das so? Wenn man in dieser Talkshow dann war und dann gesagt hat, ich sehe das kritisch oder was weiß ich was, dann musste man damit rechnen, dass am nächsten Tag in den ganzen Medien darüber stört, dass man komische Sachen erzählt hat, dass man Putin-Versteher ist und so weiter. Das heißt, wir haben jemanden sehr schnell etikettiert, wenn er diese Meinung vertreten hat und versucht, in irgendein Lager zu stellen. Und mir wäre eine offene Diskussion in diesen sehr, sehr schwierigen Fragestellungen, wo es auch für viele Leute gar nicht so richtig klar und eindeutig war, wie positioniere ich mich, offener diskutiert. Und es war gerade in der Anfangszeit im ersten Jahr, aber es hat sich auch lange hingezogen, keine wirklich offene Diskussion.
Aber war das wirklich das Thema? Ich meine, die Debatte gab es doch. Du beschreibst das ja genau. Also es gibt die Position, sie wird vertreten. Jeder kann sie frei und offen sagen. Geht es dann um das Mehrheitsverhältnis oder geht es darum, die Meinung nicht frei sagen zu können? Und geht es darum, dass man dann die Konsequenzen aus dieser Äußerung im Zweifel nicht aushält, weil man sagt, boah, da habe ich jetzt aber Gegenwind bekommen.
Ja, es war immer, es gehört auf jeden Fall sehr viel mehr Mut, eine Position, die von 40% der Bevölkerung so vertreten wurde, zu äußern, als die anderen Positionen zu äußern, weil man eben damit rechnen musste, dass man nachher massiv attackiert wird. Das heißt, worüber ich hier rede, ist, natürlich darf man das alles sagen. Aber die sozialen Kosten sind sehr, sehr hoch. Und deswegen, ich kenne sehr viele Leute, die die gleiche Ansicht hatten, die gesagt haben, ich würde mich nicht in eine Talkshow setzen, ich würde das nicht machen. Ich würde das jetzt nicht so laut und öffentlich sagen. Und da fängt die Einschränkung der Meinungsfreiheit an. Die fängt nicht auf der Gesetzesebene an. Die fängt da an, wo die Leute sich sehr, sehr genau überlegen, ob sie diese sozialen Kosten tragen können. Und das hier war ja jetzt keine radikale Meinung. Ja, es war ja jetzt keine völlig schräge Meinung. Es war keine aggressive Meinung. Es war aber eine Meinung, die von den in den Medien besonders gerne vertretenen Narrativen abwich. Und da braucht man sehr, sehr viel Mut zu, um die zu vertreten.
Die sozialen Kosten, Frau Bosis-Gerstorf, Sie nicken.
Ja, und man muss gar nicht nur auf die Debatte über die Friedenspläne in der Ukraine gucken. Es gab auch andere Themen, bei denen wir eine Tabuisierung festgestellt haben. Es gibt ja Gründe dafür, weshalb ein großer Teil der Bevölkerung der Auffassung ist, dass subjektiv die Meinungsfreiheit schwindet. Und ich würde auch sagen, es ist überwiegend kein rechtliches Problem, aber es ist ein Problem, dass bestimmte Themen in diesem Land vielleicht in der Vergangenheit noch stärker als jetzt tabuisiert wurden. Nicht nur in den sozialen Medien, auch in den Leitmedien. Wir müssen eben die gesamte Vielfalt der Meinungen und Themen abbilden. Das muss in jeder einzelnen Sendung sein, aber das muss in der Breite so sein. Ich würde auch ein kleines Thema schon auch auf der Gesetzesebene sehen, wenn wir mal darüber nachdenken, wie Meinungsbildung in den sozialen Medien funktioniert, wie Meinungen transportiert werden, welche Meinungen transportiert werden. Dann passiert das oft durch Algorithmen und die Algorithmen sind schon so programmiert, dass das nicht so die ausdifferenzierten leisen und feinsinnigen Töne sind, sondern das sind die lauten Stimmen, das sind die einseitigen Positionen. Es gibt eine neue Studie der Universität Potsdam und der Bertelsmann Stiftung, die belegt ganz gut, dass so im politischen Spektrum, bei den politischen Parteien, diejenigen Parteien besonders stark im Newsfeed, das ist ja diese Liste mit den scrollbaren Inhalten, die man sieht, wenn man auf die Eingangsseite der Plattform kommt, die besonders an den Rändern stehen, am linken und am rechten Rand, und zwar unabhängig davon, wie viele Inhalte sie tatsächlich einstellen, also auch wenn sie nicht die meisten Inhalte haben. Und das ist einer der Gründe, warum die Menschen haben, dass die subjektive Meinungsfreiheit schwindet. Und wenn ich rechtliche Probleme anspreche, dann finde ich, können wir auch schon Verbesserungen auf der rechtlichen Ebene wenigstens mal drüber nachdenken. Denn ich finde, Herr Lanz, teilweise ist die Meinungsfreiheit, sie ist schon umfassend gewährleistet in Deutschland, vor allen Dingen auf der verfassungsrechtlichen Ebene. Das haben Sie sehr gut beschrieben. Man darf eigentlich alles sagen, was man will. Man hat das Recht, seine Persönlichkeit zum Ausdruck zu bringen, den Mund aufzutun, geistig Luft abzulassen. Das endet eben immer an der Freiheit des anderen. Das ist die Menschenwürde, vor allen Dingen, das ist das Persönlichkeitsrecht. Klar. Aber in den sozialen Medien werden Meinungen schon verengt. Ja, da wird nach der Aufmerksamkeitsökonomie verfahren. Und wenn wir mal überlegen, was man rechtlich da verbessern kann, warum denken wir nicht mal über eine Pluralitätsverpflichtung nach, auch für die sozialen Medien? Mehr Perspektivenvielfalt, mehr Vielfalt an gesellschaftlichen Meinungen auch abzubilden im Newsfeed, das wäre ein Mittel, wie man dem entgegenwirken könnte.
Frau Marinic, wie schauen Sie darauf? Ich weiß, Sie beide hatten mal eine Debatte, ne, zum Thema Ukraine, Richard und Frau Marinic. Und die war da ganz unterschiedlicher Auffassung. Aber ihr habt doch diese Auffassungen beide geäußert. Ja, und ihr durftet sie auch äußern. Meine Frage wäre, haben wir wirklich eine, wir haben ja festgestellt, juristisch gibt es keine Verengung der Meinungsfreiheit. Es gibt sie gefühlt, es gibt eine Art von Selbstzensur. Gibt es die wirklich oder haben wir einfach verlernt zu streiten?
Ja, ich würde das wirklich viel offener sehen und vielleicht viel positiver sogar. Denn wenn man ehrlich ist, gerade im Bereich der Ukraine war es am Anfang tatsächlich so, dass viele dachten, es ist ein historisches Ereignis und es geht darum, jetzt den Menschen zu erklären, dass man der Ukraine beistehen muss. Und viele kamen in diesen Erklärmodus, der aber seine Berechtigung hatte für den Anfang, würde ich sagen, so wie damals bei Corona. Es gibt eine Ausnahmesituation historisch und man versucht vielleicht im Bestreben, alles so gut wie möglich zu machen, zu sagen, das ist jetzt die richtige Handlung. Mhm. Dass daraus aber entstanden wäre, dass die einen besonders beschimpft worden wären und die anderen nicht, das sehe ich nicht. Es sind immer beide Seiten beschimpft worden. Also auch jene, die damals gesagt haben, wir müssen der Ukraine helfen, haben ja umgekehrt von diesen anderen 40%, die Sie gerade erwähnt haben, genauso viel Gegenwind bekommen. Das waren dann die Kriegstreiber. Das waren dann wirklich brutalste Beschimpfungen. Und da sind wir bei den sozialen Medien, da gibt es dann oft weder Respekt noch Grenzen im Umgang dieser Kritik. Aber da sind wir eigentlich bei Beleidigungen. Wenn wir über die Meinungen reden, also über die Frage, wie sehr sind wir in der Lage...
Beleidigung ist ja justiziabel. Ne? Das ist ja ein anderes Thema. Wir reden über Meinungsfreiheit. Deswegen ist gut, dass Sie den Punkt machen, mal den Begriff sauber zu klären.
Richtig, da sind die Beleidigungen. Und ich fand, dass die Meinungen durchaus möglich waren und dass sie hart umkämpft wurden. Und Sie haben recht, am Anfang war hier die Mehrheitsmeinung pro Ukraine. Wenn man aber schaut, was jetzt passiert ist, 3 Jahre später, würde ich sagen, dass es umgekehrt ist. Dass jene, die im Moment sagen, wir müssen der Ukraine helfen, sofort hören müssen, ja, dann geh doch selber in den Krieg und bist du bereit, mit der Waffe zu kämpfen. Also das hat sich fast umgekehrt. Jene, die am Anfang in der Minderheit waren, sind jetzt in der Mehrheit, würde ich sagen. Und ich würde im Gegensatz zu dieser Gefahrendiagnose sagen, manchmal vergessen wir die Probleme, die Sachlichkeit, die Lösungskultur in den Mittelpunkt zu stellen und machen eigentlich durch die Metaebene, dürfen wir Meinungsfreiheit haben oder nicht, haben wir Meinungsfreiheit oder nicht, vergessen wir, wofür Deutschland eigentlich stehen sollte, für eine Sachlichkeit, für einen lösungsorientierten Diskurs, für die intellektuellen Ressourcen, die wir gemeinsam haben, um zu sagen, okay, wir haben eine Situation ABC, da müssen wir die oder die oder die Lösung fokussieren, die Probleme, die Vor- und Nachteile eruieren und zu einem Weg nach vorne kommen. Und dann kommt aber diese Meinungsfreiheitsdebatte, alle inszenieren sich als Opfer, die Seite und wir kommen sachlich überhaupt nicht mehr voran. Und da beginnt dann das, wo ich in Deutschland sage, da legen wir uns mit unseren eigenen Diskussionen lahm, verlieren unglaublich viele Menschen, die wir eigentlich bräuchten, um Meinungen plural zu diskutieren, so wie Sie es gerade gesagt haben, und um die bestmöglichen aller schlechtmöglichen Lösungen zu finden. Denn keine Lösung, die real ist, wird utopisch genial sein. Es wird überall Vor- und Nachteile geben, aber wir kommen manchmal nicht mehr zu einer sachlichen Abwägung der bestmöglichen Lösung. Und wenn wir da rauskommen könnten, dass Meinungsfreiheit sozusagen, ich das Opfer, du das Opfer, ich darf nicht, du darf nicht. Jeder hier, der sitzt, hat schon Shitstorms erlebt. Es geht also darum, ob wir eine Kultur haben, dass wir sagen, das Shitstorm gehört wohl in Zeit der digitalen Medien ein Stück weit dazu. Ab einer gewissen Ebene wird es justiziabel, denke ich, wo es im Bereich der Beleidigungen kommt. Aber wir müssen lernen, die Sachfragen wieder in den Mittelpunkt zu stellen.
Frau Bosius-Gersdorf, Sie schütteln gerade energisch mit dem Kopf.
Ja, da würde ich auch wirklich widersprechen.
Und zwar an dem Punkt, als Frau Marinic sagte, der Shitstorm gehört dann offenbar dazu.
Also ich müssen wir quasi in Kauf nehmen. Wir müssen uns den Befund, glaube ich, mal angucken. Die Meinungsfreiheit ist rechtlich gewährleistet, genauso aber wie das Persönlichkeitsrecht und die Menschenwürdegarantie. Und was wir doch erleben, ist ein völliger Wandel der Debattenkultur. Das hat was damit zu tun, dass heute sich jedermann im Internet massenmedial äußern kann. Früher war das den klassischen Medien, war das Presse und Rundfunk vorbehalten. Das waren ausgebildete Journalisten, die haben einem Ethos unterlegen und gelten auch Qualifizierungsstandards. Heute kann sich jedermann über alles anonym im Internet äußern und die Algorithmen tragen dann dazu bei, dass so vor allen Dingen die sensationsheischenden Inhalte nach vorne kommen. Das Ganze ist auch noch grenzüberschreitend, es können auch noch ausländische Akteure daran teilnehmen und manchmal ist man mit Social Bots konfrontiert. konfrontiert, die Meinung machen, wo man gar nicht sieht, ist das jetzt ein Mensch, der dahinter
oder
steht,
eine Maschine, ja.
Oder ist er das nicht? Und dadurch hat sich natürlich die Kommunikationskultur geändert. Das hat enorme Vorteile. Ich will das gar nicht wegreden. Das hat zu einer enormen Demokratisierung beigetragen, weil gerade Menschen sich natürlich äußern können in sozialen Medien, die sonst vielleicht nicht so eine Stimme in der Öffentlichkeit haben. Aber wir können über die Nachteile nicht hinwegschauen. Und die Nachteile sind, Stichwort Shitstorm, dass Hass und Hetze enorm zugenommen hat. Und ich teile die These, dass wir als Gesellschaft resilienter werden müssen. Das ist auch etwas, was Sie in Ihrem Buch sehr schön beschrieben haben, Herr Precht. Aber nur gegenüber zulässigen Äußerungen. Nicht gegenüber Shitstorms, die die Grenze der Zulässigkeit überschreiten. Ich rede hier über Straftatbestände, Verleumdung, Volksverhetzung, sowas, üble Nachrede, Beleidigung. Aber ich rede auch jenseits von Strafbarkeit über unwahre Tatsachenbehauptungen. Das ist kein Beitrag zur öffentlichen Meinungsbildung, Schmähkritik. Tatsachenbehauptungen, die erwiesen unwahr sind, die genießen gar keinen Schutz. Die gefährden unsere Demokratie. Und ich finde, da müssen wir nicht resilienter werden. Da brauchen wir ein konsequenteres Vorgehen dagegen.
Aber da würde ich jetzt gerne einmal rein, Frau Meyritz. Ich schaue gerade nach Amerika. Weil es fiel gerade das Stichwort Tatsachenbehauptung.
Ja.
Wenn man sich mal anschaut, und ich finde, Corona ist ein gutes Beispiel dafür, das, was wahrscheinlich am Beginn noch als etwas durchgegangen wäre, wo man gesagt hätte, das ist hart an der Grenze zur Lüge, nämlich zum Beispiel die Frage, ist das eigentlich gefährlich für Kinder? Sind die Kohorte, die das Virus weitergibt oder nicht? Das war am Anfang etwas, das war schwer umstritten und das wurde auch in Abrede gestellt. Am Ende war es Konsens. Das heißt, Dinge, die am Anfang vermeintlich eine Lüge waren, werden plötzlich zu etwas, was wahr ist. Das heißt, wenn du da anfängst einzugreifen, wird es ganz, ganz schwierig. Wo fängst du an und wo hörst du auf? Und Amerika ist da, finde ich, ein sehr, sehr gutes Beispiel.
Diese Frage, wo hört das auf, wo fängt das an, die stelle ich mir aber auch schon bei dem Thema Digitalregulierung. Und da kann ich auch gleich den Bogen zu USA schlagen. Denn wir haben ja ein sehr scharfes EU-Digitalregulierungsgesetz, den Digital Service Act, der aber nicht nur illegale Inhalte ins Visier nimmt, sondern auch, es steht da wörtlich drin, schädliche Inhalte. Wer definiert, was schädliche Inhalte sind? Damit der Bogen zu den USA. Ich habe 8 Jahre in einem Land gelebt, in dem wir wahrscheinlich die beste, professionellste, größte Medienmaschinerie haben, aber auch die polarisierteste, die wir haben. Also wir haben eigentlich dort immer noch ein Land, wo jeder alles sagen kann. Das ist ja nicht das Problem. Das Problem ist nicht, dass zu viele Meinungen oder zu viele Stimmen oder zu viele Akteure da draußen sind. Eher im Gegenteil. Mhm. Wir haben ja eher das Gefühl auf beiden Seiten des Atlantiks, dass wir 24/7 auf Dauersendung sind. Das Problem ist doch, dass dieser gefühlte Meinungskorridor, von dem wir hier alle gesprochen haben, Ukraine-Krieg, Verleumdungskampagnen oder auch Corona-Debatten, dass die alle das Problem haben, dass gefühlte Einschränkungen einer Meinung zu realen Problemen führen, nämlich zu dem Verdruss über Politik, zum Vertrauensverlust in Institutionen. Mhm. Das heißt, selbst ein gefühlter Verlust von Meinungsfreiheit hat reale Auswirkungen auf die Politik und auf unsere Gesellschaft. In den USA war es ganz konkret so,
Corona,
die Pandemie.
Wirklich gutes Stichwort in dem Zusammenhang.
Ganz, ganz wichtiges Beispiel, denn das hat mich auch massiv geprägt. Ich habe damals ein Buch über Frauen geschrieben, die Donald Trump wählen und warum sie Donald Trump wählen. Und ich habe damals in Washington gewohnt und ich hatte so das Gefühl, ich bin Teil, also Washington muss man wissen, 98% der Menschen wählen dort demokratisch. Das sind die ersten, die sich die Schilder in den Vorgarten stellen. Joe Biden, Kamala Harris, Demokraten und so weiter, sind aber auch die allerersten, die online eine Nachbarschaftskampagne gegen jemanden starten, der in der Drogerie mal kurz vergessen hat, seine Maske aufzusetzen. Und sind auch die ersten, die irgendwie laut dabei sind, wenn man vielleicht mal die Meinung äußert, dass es nicht die beste Idee ist, vielleicht einem 4-jährigen Kind schon ein Buch über Transgender-OPs in die Hand zu drücken. Was ich damit sagen will, natürlich kann man all das sagen. Aber in einer sehr linksliberalen Stadt wie Washington wird man sofort, und das beobachte ich auch hier in Deutschland, wird man sofort natürlich dieses in eine Ecke gestellt. Bei Corona hatten wir das Thema
Schwangerschaft.
Das war ein Thema, dazu wollte ich gleich noch kommen. Ich war in der Pandemie schwanger. Mich hat die Frage umgetrieben, ob die Impfung für mein damals noch ungeborenes Kind vielleicht schädlich sein könnte. Ich habe natürlich mit meinem Arzt gesprochen. Das ist
eine sehr nachvollziehbare Frage.
Ja. Was war das Problem? Ich konnte Ärzte fragen. Das ist schon mal gut, dass wir in einer westlichen Industrienation mit guter Gesundheitsversorgung leben. Super. Ich konnte mir aber keine eigenen Informationen darüber hinausholen. Denn wer hat dieses Thema zuerst ausführlich thematisiert? rechte und rechtskonservative Medien. Die haben dieses Thema Impfnebenwirkungen für weibliche Körper, für ungeborenes Leben zuerst thematisiert und die linksliberalen Medien nichts, nothing. New York Times nicht, Washington Post nicht, alle Medien, denen ich vertraue, haben es nicht mal angesprochen. Und da frage ich mich, was läuft da schief? Wenn dieses Vakuum entsteht, Misstrauen von Menschen, wer soll es füllen? Rechtspopulisten. Nun bin ich jemand, der keinen Donald Trump oder AfD wählen würde, aber andere Menschen tun's.
Das heißt, da gibt es, ist das sozusagen der Mechanismus, wie das entsteht, Richard, da gibt es das Gefühl, da ist irgendwo eine Lücke, da gibt es einen Mangel an Informationen. Wenn man bösartig ist, sagt man, da wird uns was verschwiegen. Die Frage, welchen Zusammenhang gibt es vielleicht zwischen Schädigungen des ungeborenen Kindes ja, und einer Corona-Impfung. Und dann findest du diese Informationen genau da, wo man sie eigentlich nicht vermutet. Und du hast den Eindruck, die da oben verschweigen uns irgendetwas. Ist das dieses Gefühl, dass sich dann Bahn bricht und man sagt, okay, ja, so ganz ernst nehmen wir das nicht mehr mit der Meinungsfreiheit. Ja, und die Leute haben ja ein feines, darauf will ich nochmal hinaus, feines Sensorium dafür. Hunter Biden, Joe Biden, ist ein anderes sehr gutes Beispiel. Ich weiß noch, wie viele liberale Medienhäuser Joe Biden bis zum Schluss verteidigt haben und gesagt haben, da gibt's kein Problem, kein kognitives Thema, dieser Mann ist hellwach, der ist geistig absolut fit. Und wie erschrocken man war, als hinterher herauskam, was der amerikanischen Wählerschaft in dem Zusammenhang wirklich verschwiegen worden ist. Mhm. Aber ich habe selber auf Reportagereisen erlebt, dass mir Leute im Mittleren Westen sagten, immer zu, du darfst das nicht sagen, aber wir wissen, dass das ein sehr, sehr alter, gebrechlicher, dementer Mann ist und den kann man nicht mehr ernsthaft zum Präsidenten wählen. Und wir wünschen ihm auch, dass er noch lange lebt und gesund bleibt irgendwie, aber als Präsident, geht nicht mehr. Die Leute haben das gespürt. Medial wurde das gar nicht transportiert.
Ja, es ist eigentlich völlig gleich, ob ich eine linke Regierung habe oder eine rechte Regierung habe. In dem Moment, wo ich versuche, den Meinungskorridor zu verengen, oder meine Meinungstoleranz abnimmt. Ne? Wichtiges Wort, wo wir uns alle einig sind, ist vielleicht, wenn wir sagen, Meinungsfreiheit hat viele Aspekte, aber die Meinungstoleranz, deswegen haben wir ja auch dieses erregte Debattenklima, die Meinungstoleranz ist insgesamt geringer geworden. Wenn ich das mache, wenn ich den Meinungskorridor verenge, dann wird es immer Leute geben, die davon profitieren. Weil Covid ist ein schönes Beispiel. Jeder hatte da eine andere Meinung. Die einen hatten mehr Angst vom Staat, die anderen hatten mehr Angst vom Virus und so weiter. Jeder hat sich da in einer Situation, wo wir über sehr wenig Informationen verfügten und sehr wenig Wissen verfügten, das Seine daraus gesucht. Und wenn ich jetzt hingehe und sage, nee, du musst das aber genau so oder so oder so sehen und du solltest das gar nicht anfangen, irgendwie anders zu sehen, und man wird massiv ausgegrenzt, wenn man an irgendetwas an diesen Geschichten zweifelt, manchmal zu Recht, wie sich nachher herausstellt, manchmal zu Unrecht, dann profitieren diejenigen, die außerhalb sozusagen dieses Narrativs stehen. Und das waren jetzt in der letzten Zeit insbesondere die Rechten, sowohl in den USA wie in Deutschland eben auch, die all das angesprochen haben, sei es richtig, sei es falsch, das ist nochmal eine ganz andere Frage, was im öffentlichen Diskurs nicht sagbar war oder als Meinung sofort bekämpft wurde. Und das ist das, was ich meine. Je geringer der Meinungskorridor wird, umso mehr gibt man radikalen Kräften dadurch einen Aufschwung. Und eigentlich verengt man ja den Meinungskorridor, um radikale Meinungen nicht groß werden zu lassen. Mhm. Aber man erreicht ja genau das Gegenteil. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass für liberale Demokratien wichtig ist, dass man ein möglichst breites Meinungsspektrum abdeckt, mit einer Grenze, über die wir gesprochen haben, da, wo es darum geht, dass jemand sich strafrechtlich inkriminiert. Das heißt also in dem Moment, wo jemand beleidigt, verunglimpft, Volksverhetzung begeht oder Gewalt androht, dann gehören seine Meinungen aus dem nicht in den öffentlichen Raum. Wenn er sich aber im Rahmen des Zulässigen bewegt, ist es wichtig, ein breites Spektrum abzubilden, weil sonst passiert genau das Gegenteil von dem, was man will. Man macht diejenigen stark, die man eigentlich damit bekämpfen will.
Ist richtig, Frau Marinic, man sieht die Frage, aber wie weit kann das gehen? Also kann man sozusagen die Meinungsfreiheit, die es auf dem Papier gibt, benutzen, um, wie soll man sagen, auch komplett abseitige Dinge vorzutragen, im Zweifel auch Lügen vorzutragen, Halbwahrheiten vorzutragen, um dann zu sagen, wenn der Widerspruch kommt, guck mal, jetzt ist die Meinungsfreiheit in Gefahr. Ich beobachte diesen Mechanismus relativ häufig. Also man kann doch nicht, wenn Positionen vorgetragen werden, die jenseits von Gut und Böse sind, die faktisch einfach auch falsch sind, kann man doch nicht sagen, das lasse ich jetzt einfach laufen im Sinne einer Pluralität und Meinungsvielfalt Und wenn dann der Widerspruch kommt, dann schreit der andere sofort wieder, oh, da seid ihr jetzt wieder dabei, die Meinungsfreiheit zu zensieren. Wir hatten kürzlich eine Debatte hier zum Thema Amerika und in Deutschland, glaube ich, ist das mittlerweile ein bisschen auch so. Ging es um die Frage, wie es an Universitäten ist, wo Melanie Amann beschrieb, in Harvard beispielsweise, der größte Stuss wird dann einfach vorgetragen und behauptet. Und man sagt nicht wie früher, Achtung, Gegenrede, lass uns jetzt wirklich einmal streiten über dieses vielleicht dumme Argument, sondern, oh, ist gut, dass du das vorgetragen hast. Wir freuen uns sehr, dass du das in die Debatte eingebracht hast. Und Ende der Diskussion. Das kann es doch nicht sein.
Also ich glaube nicht, dass man in Harvard jetzt Lügen und Stuss unbedingt vorbringt. Ich bin immer vorsichtig, wenn wir uns so verrennen. Ich weiß auch nicht, ob der Meinungskorridor so eng geworden ist, weil wir in der ersten Runde beschrieben haben, dass wir allein durch das Internet und eigentlich zu wenig Regulierung, auch wenn Sie sagen, es gibt viel, aber da gibt es schon auch viele Beleidigungen, die so laufen und die nicht verhindert werden. Ich glaube, wir haben im Moment das Gegenteil. Wir haben ein extrem breites Meinungsspektrum inzwischen. Wir haben extrem viele Öffentlichkeiten. Wir haben extrem viele verschiedene Öffentlichkeiten. Nicht alle sind gleich versiert in allen Öffentlichkeiten. Also nicht jeder, der im digitalen Raum weiß, wie das Reden funktioniert, weiß es genauso gut im Printbereich, weiß es in den analogen Medien. Also wir haben einen sehr komplexen öffentlichen Raum bekommen. All diese Stimmen prallen da irgendwie aufeinander. Und ich habe das Gefühl, wir sind in so einem Lernprozess eigentlich. Wie organisiere ich diesen Raum? Wie organisiere ich Meinungsäußerungen auf TikTok, wo dann man sagt, das beherrschen im Moment die Rechtsextremen sogar besser. Jetzt versuchen die Linken das auch zu lernen. Was Sie aber beschreiben, ist doch eigentlich eher die Trump-Strategie. Also ich werfe über mein Medium sogar, Truth Social, eine radikale Idee in die Welt. Genau. Diese Idee wird dann eigentlich weltweit diskutiert. Das hat er aber auch schon in seiner ersten Amtszeit gemacht. Das ist ja dieses Flood the Zone with Shit. Und dann macht die ganze Welt Agenda-Setting à la Trump. Das heißt Ping-Pong, Ping-Pong. Wir werden nur darüber reden, was Trump sagt. Stimmt das oder stimmt das nicht? Da versuchen wir dann mit Fakten beizukommen oder nicht. Und dann kann sich Trump als einer der privilegiertesten Menschen dieser Welt, reich, nicht bestraft, obwohl er hätte bestraft sein müssen, unglaubliche Privilegien als Opfer inszenieren und andere sagen, ja, der spricht das für mich. Ich darf jetzt auch. Also ich sehe eher die Gefahr, dass wir da lernen müssen, das zu demaskieren. Also da zu sagen, hey, passt mal auf, hier missbraucht jemand tatsächlich vielleicht das Gefühl mancher Menschen, nicht mehr gehört zu werden. Ich glaube, wir haben in diesen Demokratien im Moment das Problem, dass viele sich nicht gehört fühlen. Und ob das aber unbedingt gleichzusetzen ist mit meine Meinung darf ich nicht sagen oder ist das nicht eher meine Meinung spielt keine Rolle, ich werde nicht mehr gehört. Da sind wir nämlich auch bei so einem Argument, warum sollte sich jeder äußern, der kein Experte ist. Im Gegenteil, ich glaube, wir brauchen tatsächlich noch mehr Meinungen. Wir brauchen eine Kompetenz, Meinungen auszuhalten, zu streiten und dann zu sagen, okay, das ist der Stand der Wissenschaft, so sehen das Teile der Bevölkerung. Das ist, was uns ja während Corona zu lange nicht gelungen ist, den politischen Raum zu haben. Das ja auch keine wissenschaftliche Debatte, die wir auf Panels führen müssen und in Demokratien, sondern je mehr Meinungen wir haben und je unerträglicher sie teilweise sind, desto besser, weil wir haben mehr Informationen, was los ist.
Aber du musst doch dann den Gegenwind, die Gegenrede musst du doch aushalten und kannst sie dann nicht als Beleg dafür benutzen, dass angeblich die Meinungsfreiheit in Gefahr ist. Das ist das, was gerade in Amerika passiert.
Da sind wir beieinander. Also das ist für mich die manipulative Strategie, die Donald Trump fährt.
Genau. Frau Maritz, ich habe Sie vorhin zitiert. Wir hatten die Debatte um das Stadtbild hier in Deutschland. Und Friedrich Merz hat das dann in einer zweiten Schleife dann versucht zu erklären. Und hat es in den Augen vieler verschlimmbessert, indem er sagte, fragen Sie doch einfach mal Ihre Töchter, dann verstehen Sie schon, was gemeint ist. Sie sagen, ich habe mich da abgeholt gefühlt. Ich habe sehr genau verstanden, was er meint. Sie haben ihn sozusagen wohlwollend interpretiert, wenn man so will. Und sagen dennoch, ich würde das nicht wirklich ganz laut und öffentlich sagen, jetzt machen wir das hier im geschützten Raum. Ich finde es gut, dass Sie es tun.
ganz geschützt.
Aber Sie sagen, man muss da aufpassen, weil warum? Bezahlt man dann soziale Kosten oder was ist das Thema? Einen sozialen Preis?
Ja, ich bin da vielleicht auch noch sehr geprägt von den USA in diesem wirklich wahnsinnig polarisierten Land, wo Freunde von mir, enge Freunde definieren, du bist außerhalb oder innerhalb meines Wertesystems. Und ich glaube, dass wir hier in Deutschland, Europa auch immer mehr dazu kommen. Stehst du auf meiner Seite, ja oder nein? Warum ist das so? Weil es politisch inzwischen um zu viel geht. Wir reden hier über Krieg und Frieden, Ukraine. Wir reden hier über Abtreibung. Wir reden hier über Themen, die uns alle... Das heißt, deswegen sind die Emotionen so hoch. Bei der Stadtbilddebatte, das war nur die erste Debatte, die ich erlebt habe, aus den USA frisch zurückgekommen nach Deutschland. Und mich hat das total genervt. Einerseits als Politikjournalistin, weil es einfach stümperhaft kommuniziert war von der Bundesregierung, muss man mal so sagen. Aber andererseits auch, dass ich sofort auch medial, ich habe die einschlägigen deutschen Medien durchgeblättert und alles, was ich gelesen habe, war ein Sturm der Entrüstung. Wie man denn sowas nur sagen kann. Da habe ich so gedacht, vor 25 Jahren habe ich in Düsseldorf studiert und da habe ich mich schon am Bahnhof an vorwiegend migrantischen Männergruppen vorbeigeschoben und hatte abends nach 20 Uhr Angst, da vorbeizugehen. Und die Stadtbilddebatte damals hätte ich, glaube ich, ganz gut gefunden, wenn man darüber mal sachlich spricht und nicht mit rassistischen Ressentiments, sondern einfach sich anschaut, was in Großstädten los ist und warum vielleicht Frauen Angst haben. Und genau deswegen fühle ich mich abgeholt von einem Satz wie von Friedrich Merz, der, wie gesagt, schlecht kommuniziert war, aber in der Sache hat er recht.
Ja, aber die Frage ist, warum Sie das Gefühl haben, das nicht laut und deutlich sagen zu können. Wovor haben Sie dann Angst?
Nein, natürlich, da sind wir wieder bei dem Ausgangspunkt Ukraine.
Genau, über die Selbstzensur.
Da ist das wäre das Argument, man darf Dinge sagen und dann muss man auch aushalten, dass man Gegenwind bekommt. Aber ganz ehrlich, da sind wir wieder bei dem Punkt, ist das eigentlich noch eine gesunde Debattenkultur, wenn wir schon bei etwas, was wir sagen, Angst haben müssen, dass sofort der Backlash kommt? Also das ist doch irgendwie, ich verstehe Menschen, die sagen, entweder sie konsumieren gar keine Nachrichten mehr oder sie wollen gar nicht mehr irgendwelche Meinungen kundtun, weil man Angst hatte abzuweichen. Ich habe dafür großes Verständnis.
Aber wovor haben Sie, ich will es nochmal genau verstehen, wovor genau haben Sie Angst? Haben Sie Angst vor der großen Öffentlichkeit da draußen? Oder haben Sie Angst vor der Reaktion?
Nein, davon bin ich ja gar nicht wichtig genug, sondern es geht darum.
Oder vor der Reaktion in der eigenen Blase?
In der eigenen Blase, natürlich. Weil das ist
vor den eigenen Leuten?
Ja, aber das geht uns doch allen hier in der Runde mal so, dass man vielleicht einen Gedanken hatte, der nicht perfekt zu dem im Freundes- und Bekanntenkreis passte. Und man hat das Gefühl, es wird gar nicht mehr nachgefragt. Die andere Seite fragt doch nicht, hey, warum denkst denn du das eigentlich? Also nur ein Beispiel, schon vor 15 Jahren habe ich mal einen Kommentar im Spiegel geschrieben, warum ich keine Feministin bin oder warum ich den Begriff linke Feministin für mich nicht passend finde. Ich bin danach, großer Fehler, auf eine Veranstaltung gegangen mit vorwiegend Frauen. Da hätte ich nach 10 Minuten aber gleich wieder gehen können, so feindselig, wie ich da angeguckt wurde. Warum kam man nicht ins Gespräch? Warum hat man nicht darüber geredet? Warum hat man sich nicht in die Augen geguckt? Aber das funktioniert doch nicht mehr.
Richard hat gerade genickt, sofort Frau Bosius-Gerstorf. Richard, ist das, was du meinst, wenn du sagst,
ja, da beginnt diese Selbstzensur? Ja, das ist eine sehr präzise Beschreibung dessen, was ich meine. Und wir waren uns ja, glaube ich, in einem Thema einig, dass die Debatten heute erregter geführt werden. Die Urteile werden schneller gefällt, sie werden fallbeilartiger gefällt. Und ich glaube, dass der Grund dafür ist, dass wir in bestimmter Hinsicht nicht mehr richtig erwachsen werden. Das ist ja die Kernthese auch meines Buches. Dass ich meine, dass wir zwar emotionaler geworden sind in unserer Gesellschaft, was prinzipiell eine gute Entwicklung ist. Früher gingen Männer zum Fühlen in den Keller. Ja, heute darf man seine Gefühle zeigen. Man darf über seine Gefühle reden. Das ist eine gute Entwicklung. Wir sind sensibler geworden. Das ist gut. Das ist auch im Hinblick auf moralische Entwicklung gut. Aber wenn wir alle sehr sensibel sind und wenn wir alle sehr emotional sind, dann sind wir auch ständig eingeschnappt, sind wir beleidigt, dann ertragen wir nicht mehr, dass jemand die Dinge deutlich anders sieht als wir. Mhm. Und das ist im Grunde genommen so das Erregungsklima, was wir in unserer Gesellschaft haben. Und das führt eben dazu, dass eine relativ harmlose Aussage zu sehr starken sozialen Kosten folgen kann. Ich meine, bei Friedrich Merz ist ein schönes Beispiel dafür. Ja, das, was im Stadtbild ist, eigentlich eine harmlose Aussage. So, da kann man jetzt alles Mögliche reininterpretieren und so weiter. Und dass es Menschen gibt, die sich maßlos darüber aufgeregt haben. Ich würde mich niemals darüber maßlos aufregen. Ich würde nur die Gegenfrage stellen oder die Anschlussfrage stellen. Okay, das habe ich jetzt verstanden, wo das Problem liegt. Ja, ich denke, du hast ein Problem eben mit Kriminalität am Bahnhof und so weiter. Kann ich alles nachvollziehen. Jetzt würde ich doch gerne von dir, du bist ja Bundeskanzler und nicht Medienvertreter, gerne mal ganz genau wissen, was du jetzt vorhast, während deiner Regierungszeit Wirkungsvolles zu tun, um dieses Problem zu lösen. So, das ist aber keine Empörung oder Aufregung, aber das wäre die berechtigte Anschlussfrage in der Debatte gewesen. Stattdessen haben wir eine riesen Aufregung und Empörung. Friedrich Merz wurde als Rassist bezeichnet. Wenn wir mit dem Begriff Rassist so leichtfertig umgehen, dann nehmen wir langfristig den Begriff Rassist seine Bedeutung.
Das sehe ich auch so.
Ja, da wird sozusagen ein Riesenetikett aufgeklebt. Und wenn nicht mir das so leichtfertig jederzeit über die Lippen geht und jeder ist Rassist und was weiß ich was, sondern nur mal da irgendwas gesagt oder irgendwas gemacht hat, so können werden wir dauerhaft nicht miteinander umgehen. Und die Folge wird sein, dass wir den Begriff Rassismus entwerten. Und daran genau sollten wir kein Interesse haben.
Das ist genau dasselbe wie mit dem Begriff Nazi. Wir müssen unheimlich aufpassen. Sie haben in Ihrem Bericht, in Ihrem Buch zum Beispiel das, die Titulierung von Alice Weidel in der Extra-3-Sendung als Nazi-Schlampe angesprochen. Wir müssen unheimlich aufpassen, wen wir als Nazi bezeichnen. Das ist eine Verharmlosung des NS-Unrechts. Über den Begriff Schlampe will ich gar nicht sprechen. Das ist eine total herabsetzende, frauenfeindliche Bezeichnung.
Also für Sie, justiziabel?
Natürlich ist das justiziabel heißt ja nur, dass man es durch die Gerichte überprüfen lassen kann. Ich finde die Bezeichnung als Nazi-Schlampe doppelt problematisch. Einmal Nazi ist eine Verharmlosung des NS-Unrechts. Man muss schon aufpassen, wie man als Nazi bezeichnet. Und Schlampe, wenn man darf Machtkritik üben, man darf Kritik an Politikerinnen üben, das soll man auch. Machtkritik ist der Kern der Meinungsfreiheit. Aber Schlampe ist natürlich eine absolut frauenfeindliche Herabsetzung, Herabwürdigung. Aber ich will noch mal einen anderen Punkt sagen. Ich finde, Herr Precht und Sie sind eigentlich eben zum Kern unserer Debatte vorgedrungen. Nämlich die Frage, wo brauchen wir mehr Meinungsfreiheit? Wo wird sie unzulässig verengt? Tatsächlich gesellschaftlich. Und wo brauchen wir nicht mehr Meinungsfreiheit? Ich will das noch mal versuchen, ein bisschen zu differenzieren. Ich sehe das so wie Sie, dass wir mehr Meinungsfreiheit brauchen und auch viel resilienter werden müssen in Bezug auf absolut zulässige Meinungsäußerungen. Natürlich müssen wir uns darüber unterhalten. Ich würde da gleich eine andere Meinung zu einnehmen, zu der Frage, ob Herr Merz Probleme im Stadtbild im Zusammenhang mit Migration äußern darf. Und natürlich müssen wir uns auch darüber unterhalten können, und zwar sachlich auseinandersetzen können, aus welchen Gründen Sie sich heute nicht als Feministin bezeichnen würden, als linke Feministin, aber was für Gründe es gibt, dass andere das machen. Aber die Grenze ist ganz klar da, nicht nur wo Straftatbestände erreicht sind, sondern auch wo wir über unwahre Tatsachenbehauptungen sprechen, wo wir über Schmähkritik sprechen und das passiert. Und dafür dürfen wir den Blick nicht abwenden, massenhaft im Internet. Und ein ganz großes Problem im Internet und bei sozialen Medien ist die Anonymität. Ja, wir haben für jedes Presseprodukt, wenn Sie ein Flugblatt verteilen, Sie haben überall eine Impressumspflicht. Sie müssen überall schreiben, wer Urheber ist, mit Arm und Anschrift. Im Internet darf jeder alles äußern. Ja, und das Ganze anonym. Warum denken wir nicht mal über eine Klarnamenspflicht nach, damit wir dann nicht zulässige Meinungsäußerungen verfolgen? Auf gar keinen Fall. Und das macht auch der Digital Service Act nicht. Da geht es um rechtswidrige Inhalte. Was rechtswidrig ist, das wissen wir. Ja, das wissen wir Juristen. Auch wenn es im Einzelfall schwierig ist. Ja, der Digital Service Act hat andere Probleme. Und ich teile auch Ihre Auffassung und Ihre, dass der Begriff Desinformation problematisch ist. Mhm. Aber der wird an anderen Stellen des Digital Services Act schon auch etwas klein gearbeiteter. Es geht um unzulässige Einflussnahmen auf Wahlen, auf demokratische Prozesse und es geht um rechtswidrige Inhalte. Und ich finde schon, dass wir da genauer hinschauen müssen. Und da muss unsere Gesellschaft nicht resilienter werden. Da müssen wir nicht toleranter werden, sondern diejenigen, die so etwas äußern, die sich unzulässig äußern, die müssen dann vielleicht eher mal eine Schulung in Rechts- und Wertekunde bekommen. Also ich finde, da müssen wir schon sehr stark differenzieren.
Aber hat man nicht, weil Sie gerade vorhin das Beispiel von Alice Weidel genannt haben, hat man dann nicht das Gefühl, dass es sozusagen auch ein bisschen darauf ankommt, wen es gerade trifft? Also sag mal, wenn du den Wirtschaftsminister als Schwachkopf betitelst, kommt die Polizei, macht die Hausdurchsuchung.
Ja, das finde ich auch.
Wenn du Alice Weidel als Nazischlampe betitelst, sagt ein Gericht, das ist Satire. Das darf Satire.
Also ganz wichtig ist natürlich immer der Kontext, in dem das Ganze fällt. Und das Ganze ist in der Satire-Sendung gefallen. Trotzdem, das ist immer eine Frage des Einzelfalles. Und die Bezeichnung als Schwachkopf oder auch Annalena Baerbock wurde mal als dümmste Außenministerin der Welt bezeichnet. Ja, das ist erstmal im Grundsatz, wie gesagt, der Kern der Meinungsfreiheit, zulässige Sachkritik. Und dann gibt es sehr, sehr viele Kriterien, auf die wir achten müssen. Ja, ob das irgendwie einen Kontext hat, ob das irgendwie einen Tatsachenbezug hat, wie stark herabwürdigend das ist. Auch ob jemand sowas spontan äußert oder ob jemand was mit Vorbedacht oder schriftlich äußert. Also da gibt es ein sehr feines Abwägungsspektrum dazu. Und die Frage nochmal, ob man dann wegen eines Anfangsverdachts einer Straftat eine Hausdurchsuchung macht, das ist dann in der Tat nochmal eine gesonderte Frage. Und da muss man auch sehr, sehr genau hinschauen. Aber zum Beispiel diesen Vorschlag...
Friedrich Merz, Entschuldigung, ganz kurz. Ja. Ich habe es gerade eben nochmal nachgesehen wegen der Stadtbilddebatte. 1000 Anzeigen.
Ja, 1000 Anzeigen wegen Volksverhetzung. Wegen Volksverhetzung. Ja, ehrlich gesagt, juristisch.
Ja, da muss man sich doch nicht wundern, wenn Menschen den Eindruck kriegen, du darfst deine Meinung nicht mehr frei äußern. Du musst wahnsinnig vorsichtig sein, was du sagst öffentlich.
Ja, und das führt natürlich auch zu dieser konzertierten Verengung der subjektiven Meinungsfreiheit. Dass sofort, wenn jemand seine Meinung sagt und selbst wenn es eine zulässige Äußerung wird, auf ihn draufgeschmissen wird, dass es abgetan wird. Dass wir nicht sachlich darüber diskutieren, war das jetzt eine sinnvolle Äußerung, war das eine missglückte Äußerung, hätte man das nicht anders äußern können, hätte man das nicht wenigstens hinterher mal ganz differenziert klarstellen können, dass er über bestimmte Migrantengruppen gesprochen hat und dass andere Migranten unser Land dringend braucht, weil Deutschland sonst arm wird. Warum kann man das nicht mal differenziert ausdrücken als Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland? Aber die Sachdebatte müssen wir über sowas natürlich führen können.
Also ich finde umgekehrt, dass 1000 Menschen eine Anzeige erstatten im Rahmen der Meinungsfreiheit, eigentlich ein Zeichen, dass man unseren Gerichten vertraut. Die Leute denken, ich empfinde, ich sehe da was falsch. Es gibt eine Anzeige. Solange unsere Gerichte ihre Arbeit machen, finde ich das jetzt noch nichts, worüber ich mir Sorgen machen würde. Und wir dürfen jetzt argumentativ nicht vergessen, das Argument, Sie haben ja diesen Satz auch, das Stadtbild. Wir haben das Problem im Stadtbild und müssen jetzt in sehr großem Umfang auch Rückführungen ermöglichen. Also für die Menschen, die gesagt haben, das ist eine Aussage, die des Bundeskanzlers eigentlich nicht würdig ist, ist ja das Thema, woran erkennt er denn im Stadtbild, wer Deutscher ist, wer rückgeführt werden muss und wer nicht. Und da hat sich unser Bundeskanzler wirklich unglücklich ausgedrückt, genauso wie später in Brasilien. Und mein Thema ist da wirklich, wir verlieren uns dann genau in all diesen Diskussionen. Stadt, und da gebe ich Herrn Precht recht, eine Diskussion zu sagen, ja, Herr Merz, wenn unsere Stadtbilder so schlecht sind, sind es auch die Kommunen, die kein Geld haben.
Das ist die politische Konsequenz daraus.
Ja, wir müssen lernen, auch dass unsere Meinungsfreiheitsdebatten werden im Moment als fast Selbstzweckdebatten geführt. Das heißt, wir gehen in eine Metaebene über einzelne Worte, über einzelne kleine Dinge, die dann, da haben Sie wirklich einen Punkt getroffen, auch mit diesem, wir haben die Lagerbildung wie in USA. Wir tun so, als gäbe es in Deutschland plötzlich wie in zwei Parteiensystem, zwei Lager und alle sind entweder hier oder da. Deutschland war historisch immer viel pluraler. Wir haben ein Mehrparteiensystem, wir haben ein anderes politisches System. Und das gilt es auch zu verteidigen aus meiner Sicht. Und dazu gehört, dass wir uns nicht so leicht in diese Lager pressen lassen, dass man ein Gespräch anbietet. Okay, dann sind Sie eben nicht Feministin und das sollte auf jeden Fall möglich sein. Umgekehrt, raus aus diesen ganzen Verletzbarkeiten.
Allein diese Formulierung, ich weiß ja, wie
ich es meine. Ja, aber ich glaube, wir sind wirklich so in dieser Verletzlichkeit gerade beschäftigt.
Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber das Gefühl, dass bei Frau Meyretz, ich versuche sie jetzt zu interpretieren, entsteht, ist doch, da gibt es so eine Gesinnungspolizei.
Aber ich habe das auch erlebt.
Genau, ja. Exakt.
Und ich bin einfach anders damit umgegangen.
Das Beispiel, das ich vorhin zitiert habe, können Sie das einmal erklären?
Ja, also ich habe das erlebt, so wie Sie. Also ich habe ein Buch geschrieben über den Feminismus und habe in diesem Buch nicht gegendert. Und dann gab es natürlich Kritiken in Blogs, die haben exemplarisch mein Buch Sheroes in den Müll geworfen und gesagt, die kann ja wohl nicht ein feministisches Buch schreiben und dann nicht gendern, weil Sprache ist und so weiter.
Im Ernst?
Ja, im Ernst.
Aus der eigenen Blase wieder?
Von Leuten, die vorher vielleicht gedacht haben, sie mögen meine Arbeit, sage ich so. Ich weiß auch gar nicht, ob es immer so meine Blase gibt. Ich hoffe, dass wir alle so plural sind, dass ich heute Ihre Meinung vielleicht mal gut finde und morgen nicht so gut und übermorgen mal bescheuert, aber dass ich dann wieder irgendwie mit Ihnen kann. Und diese Pluralität würde ich jedem zutrauen und sollten wir uns gegenseitig auch alle gönnen. Und manche, da haben Sie recht, auch aus der eigenen, wenn man so will, Blase, sagen dann, oh, jetzt verlässt sie unseren Raum. Jetzt
so, ist sozusagen doch nicht eine von uns.
Ja, nur kann ich da jetzt reagieren, wie ein großes Drama draus machen und eine Opfergeschichte für mich. Ich will das nicht sagen, dass es nicht weh tut. Es tut natürlich weh und ich war auch schockiert. Im nächsten Moment dachte ich, na gut, das ist halt deren Meinungsfreiheit. Das ist dann auch möglich. Die findet das halt blöd, dass ich nicht gendere. Und gleichzeitig glaube ich, wir müssen wirklich da lernen.
Ja, Entschuldigung, das andere Beispiel geht ja in eine ähnliche Richtung und das hat eine andere Konsequenz. Und das ist dann nicht nur die Frage, ist das Meinungsfreiheit oder nicht. Sie sagten, es saß da in Gremien, dann gibt es Bewerbungen.
Ja.
Und dann sagt man, oh, der ist aber vermutlich nicht oder sie progressiv genug, weil gendert ja nicht in diesem Bewerbungsschreiben, also raus. Das kann es doch nicht sein.
Das halte ich tatsächlich für eine der problematischeren Entwicklungen, wenn, also ich bin wirklich für den Pluralismus und ich bin dafür, dass wir in dieser Demokratie so plural wie möglich sein sollten und so viel wie möglich streiten sollten und auch unser Handwerk des Streitens, unsere Fähigkeit, Meinungen zu bilden, wirklich alle trainieren sollten, gemeinsam. Jeder für sich und dann hier auch gemeinsam. Gleichzeitig gab es eine Phase, wo ich fand, dass Gendern so ein Stellvertreterdiskurs geworden ist, wonach man schon so ein bisschen geguckt hat, bist bist du im Club, bist du nicht im
Richtig.
Club. Willst du, dass Frauen morgen besser leben genau. oder willst du nicht? Und es ließ sich dann nur über Sprache definieren. Das haben natürlich auch die Rechten dann sehr gut für sich verwendet und haben gesagt, guck mal, das ist die Sprachpolizei, die wollen euch in den Mund legen, wie ihr Richtig. Zu reden habt. Und das ist eine Kritik, die ich auch an den progressiven, emanzipatorischen Bewegungen übe, auch in meinem Buch, wo ich einfach sage, ja. Diese Art, dieses, ihr seid bei mir im Workshop, ich habe eine Wahrheit. Und dann, wenn ich euch das erkläre, seid ihr nachher bei mir. Das ist ein Problem von egal welcher Seite sie kommt. Wir sind in einer Demokratie und eine Demokratie lebt von einer leidenschaftlichen, faktenbasierten Auseinandersetzung. Ja, aber das heißt trotzdem nicht, dass wir diese Menschen dämonisieren. Ich glaube, auch die haben im Moment damals versucht, einen Missstand zu beheben. Und der Missstand ist, dass Frauen angeblich in 200 Jahren noch nicht gleichgestellt sind. Das heißt, ich gebe denen trotzdem den Benefit, dass ich sage, sie hatten eine gute Intention, aber die Mittel und die Wege waren kontraproduktiv.
Gibt eine interessante These, Richard, von dir. Du sagst, im Grunde war das immer eine Diskussion, die war in Berlin, Prenzlauer Berg, wichtig. Aber in Sachsen-Anhalt hat keiner mitgemacht. Hm. Beschreibt das Problem? Also das heißt, da ist eine laute Minderheit, die sozusagen alle anderen dazu verpflichtet, möglichst so zu sein wie Sie?
Ja, also sie kann das ja vielleicht nicht, aber es gibt natürlich gewisse Räume. Wir haben ja über Blasen gesprochen. Universitäten sind andere Räume als die Stammtische in Sachsen-Anhalt. So, und die vorherrschenden Meinungen, Codes in der einen Welt sind andere als die in der anderen Welt.
Ohne das zu werten.
Ja, ohne das zu werten. So, und die einen Codes sind legitim und die anderen Codes sind legitim. Aber in dem Moment, wo so in den öffentlichen Raum ein bestimmtes Bild dominiert über die anderen und Menschen, die sich diesem Milieu nicht zugehörig fühlen und auch, sagen wir mal, diesen entsprechenden Moralisierungsprozess selber nicht mitgemacht haben, die wehren sich dann dagegen, ja, dass man ihnen sagt, wie sie zu reden haben oder wie sie zu denken haben. Und da gibt es bestimmte Räume in dieser Gesellschaft, da sind die Regeln sehr streng. Es gibt andere, da sind sie sehr locker, ja, aber es gibt andere, da sind sie sehr streng. Der ganze Kulturbereich ist sehr, sehr viel strenger normiert als viele andere gesellschaftliche Bereiche. Und der Kunstbereich zum Beispiel ist ganz streng normiert. Mhm. Also ich glaube, das verminteste Terrain, was wir im Augenblick in dieser Republik haben, ist das Kinderbuch. Also schreiben Sie, wenn man jetzt ein Kinderbuch schreibt, in dem keine starke Frau vorkommt, sondern nur starke Jungs oder sowas, haben Sie Probleme, dass das verlegt wird. Wenn Sie wie der Ravensburger, aber ganz sicher.
Ganz sicher nicht.
Aber ganz sicher. Also das Kinderbuch ist ideologisch extrem vermintes Terrain. Da finde ich ja starke Frauen super. Ich finde es auch gut. Ich meine, seit Pippi Langstrumpf haben wir starke Frauen im Kinderbuch. Und ich finde das auch wunderbar, dass darauf ein bisschen geachtet wird. Aber man kann ja von der einen Seite auf die andere Seite kommen. Aber auch andere Beispiele. Es gibt hinreichend Belege dafür, wenn man ein Buch schreibt in der Tradition von Karl May, dass man schon von allem entübelt hat, was an Karl May heute nicht mehr geht. Der kleine Häuptling Winnetou. Ein völlig harmloses Buch. Jetzt literarisch nicht besonders wertvoll, auch nicht originell, aber nichts Böses dran. Und dann gibt es 100 Leute, die regen sich auf und werfen dem Verlag vor, ja, hier wird der Genozid an den indigenen Amerikanern, der wird hier verharmlost. Ja, weil einfach ein bisschen in der Erzähltradition von Karl May dann in Indianergeschichte, wie das damals hieß,
gemacht wird. Aber in Ordnung, dass Menschen darauf hinweisen, dass es sie verletzt. Und das gehört doch zu der Meinungsfreiheit,
wobei lustigerweise das natürlich keine Verletzten gewesen sein können, weil da hat sich nicht ein einziger Native American drüber
Aber sie entscheiden ja jetzt auch nicht, wer sich verletzt fühlt, sondern die Menschen. Und wir können ja alles
aber
diskutieren.
Aber fremdverletzt sich fühlen
aber
ist schon
wichtig
eigenartig.
Ist doch, dass wir es diskutieren. Und ich würde schon gerne darauf hinweisen, der Verlag und die Verlage arbeiten in einer freien Marktwirtschaft. Und wenn es im Moment mehr Interesse gibt an irgendwelchen weiblichen Heldinnen in den Büchern, dann ist das vielleicht eine kleine Kurskorrektur.
Das ist ja mehr Mädchen anderes. Lesen,
ja,
das verstehe ich schon.
Es ist schon auch so, dass
aber jetzt mal zurück zu diesem Beispiel vom kleinen Häuptling Winnetou. Der Verlag ist auf der ganzen Linie eingeknickt. Der hat wegen dieser 100 Meldungen in den sozialen Medien aus Angst vor irreparablen Imageschaden das Buch samt Stickern und Heft und Klebeheft und so alles zurückgenommen. Hat eine ganz lange Selbstkasteiung gemacht. Wie konnte und so etwas nur bloß passieren und so weiter. Das ist ein Ausdruck dafür, wie stark der empfundene Druck in diesen Szenen ist. Dass sie das Gefühl haben, oh, hier müssen wir ganz, 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 ganz vorsichtig sein, was wir machen. Und ausgerechnet im Bereich von Kunst und Kultur, gerade im Bereich der Kunst. Die Kunst ist der Experimentalraum der Gesellschaft. Moderne Kunst ist ja auch dadurch charakterisiert, dass sie provoziert, dass sie die Formel der Erfahrung sprengt, dass sie Normen außer Kraft setzt. Das ist alles im heutigen Kunstbetrieb kaum noch möglich.
Ist ein Buchtitel wie In 80 Frauen um die Welt Kunst oder was ist das? bin jetzt das bei Thilo Mischke.
Das ist ein dramatischer Buchtitel. Das ist ein
Der Autor des Buches in 80 Frauen um die Welt, der dann, das ist glaube ich 13, schon ganz kurz, nur kurz erklären, weil es nicht alle wissen, 15 Jahre her mittlerweile geschätzt, der damals dieses Buch veröffentlicht hat. Später ging es dann um die Frage, sollte er TTT, Titel, Thesen, Temperamente moderieren.
Ja.
Bei den Kollegen Merz, da sehen wir ihn im Hintergrund. Ich kenne Thilo Mischke insbesondere als Reporter, ein exzellenter Journalist,
ganz,
wirklich
ganz
guter Reporter.
Geschrieben hat.
Der 2020, glaube ich, vom Medium Magazin auch als Reporter des Jahres irgendwie oder Reporter national geworden ist. Also jemand, den man kennt und der gute Arbeit macht, um es mal ganz simpel zu sagen. Und der dieses Buch geschrieben hat. Und entschuldigt sich auch dafür und sagt, okay, ich war jung, ich brauchte das Geld, gar nicht so gemeint, war halt meine Art Humor damals. Und wird dann gecancelt.
Er kriegt auf jeden Fall
den Job nicht.
Er kriegt den Job nicht. Es gibt eine große Kampagne. Viele Feministinnen und viele andere gucken, durchforsten das Netz. Hat er sonst noch mal irgendwo was Komisches gesagt? Werden an der einen oder anderen Stelle fündig. Und dann wird ordentlich Material angehäuft. Und dann wird gesagt, dieser Mann ist nicht tragbar, ein Kulturmagazin zu moderieren. Also dahinter steht erstmal, das Netz vergisst nicht und Menschen dürfen keine Fehler machen. Ja, du darfst nicht mit 35 ein launiges Buch mit einem problematischen Titel geschrieben haben, was übrigens nicht so ist, wie der Inhalt andeutet. Am Ende findet er die große Liebe, das klappt alles nicht. Also sozusagen diese Idee mit den 80 Frauen durch die Welt lässt sich auch nicht realisieren. Sie scheitert an der Realität, sie scheitert auch daran, dass die Frauen nicht so sind, wie sich der Protagonist das gedacht hat. Eigentlich sogar ein Buch, was also gar keine so eine böse Pointe hat. Aber das wird dann 15 Jahre später zum Motiv gemacht, jemanden als misogynen, Chauvinisten und so weiter in der Öffentlichkeit ein für alle Mal zu erledigen. Also wenn das keine Verengung von Meinungstoleranz ist, dann weiß ich nicht, was das sein soll.
Würde mich mal Ihre Meinung interessieren, Frau Bosis-Gerstorf.
Also ich sehe den Fall ehrlich gesagt ein bisschen anders, weil das auch nicht die einzige Veröffentlichung ist, die er hatte. Sie haben das ja in Ihrem Buch sehr schön beschrieben, sondern er hatte ja noch andere Veröffentlichungen. Eine hieß, glaube ich, irgendwie Die Frau fürs Leben braucht keinen großen Busen.
Genau, die beiden Bücher.
Die beiden Bücher. Und dann gab es noch so eine These der Homo sapiens, korrigieren Sie mich, wenn ich das falsch wiedergebe, habe sich als überlegen herausgestellt, weil auch besonders rücksichtslos gegenüber Frauen gewesen sei.
Ja, das hat er mal im Podcast.
Es ist natürlich immer die Frage, in welchem Alter man sowas äußert. Und ich gebe Ihnen völlig recht.
Wie ist der Kontext? Ist es ernst gemeint oder launisch gemeint?
Man hat auch mal das Recht, Fehler zu machen, das ist gar keine Frage. Aber Sie schreiben zum Beispiel auch, das sei keine Straftat gewesen. Hier ging es ja aber um die Frage, ob er deshalb den Job als Moderator für TTT haben sollte. Nur weil man keine Straftaten begeht, qualifiziert man sich damit natürlich noch nicht für Höheres. Und dass man, dass hier möglicherweise problematisches Frauenbild zum Ausdruck kommt, finde ich schon auch, dass man darüber diskutieren kann. Und wir können uns ja einmal vorstellen, dass das nicht Thilo Mischke gewesen wäre, der das gesagt hätte, sondern Tilda Mischke, ja, also eine Frau, die dir ein Buch geschrieben mit dem Titel Der Mann fürs Leben braucht keinen großen Penis oder so. Ja, dann hätte ja wahrscheinlich kein Sender der Welt mal darüber nachgedacht, dieser Frau so eine Moderation bei TTT zu geben.
Ich glaube,
da einen Unterschied gemacht hätte. Ich finde aber den Punkt...
Nee, das sehe ich gar nicht.
Ja, das denke ich schon, weil man das bei Frauen möglicherweise dann auch ein bisschen genauer hinguckt. Ich finde es aber auch richtig, dass man hier genau hinguckt. Und ich sehe den Fall zum Beispiel völlig anders als den Fall Nemi El-Hassan. Da teile ich Ihre Auffassung.
Da
hat eine junge Frau, auch eine renommierte Journalistin, in einem sehr jungen Alter an einer Demonstration teilgenommen. Die Demonstration hat das Existenzrecht Israels aberkannt. Und davon hat sie sich später sehr klar distanziert.
Hat er auch gemacht.
Ein sehr frühes Alter, in dem sie es gemacht hat. Sie hat sich dafür entschuldigt. Sie hat weiter ihre kritische Haltung gegenüber dem Staat Israel, der Regierung Israels im Nahostkonflikt geäußert. Und das darf man tun. Darüber darf man streiten. Ja? Ich finde aber den Punkt,
müsst der Vollständigkeit halber, sie durfte deswegen Quarks, das Wissenschaftsmagazin, da nicht moderieren.
Hätte die TTT machen dürfen?
Ich fand das problematisch, dass man ihr den Job und den Job bei Quarks nicht gegeben hat. Ich fand, dass man da zu streng geurteilt hat. Aber letztlich
Sie entschuldigt sich dafür.
Es war in einem
Thilo Mischke entschuldigt sich auch.
Hat sie auch entschuldigt.
Wo ist der Unterschied?
Das haben Sie, glaube ich, in Ihrem Buch nicht so geschrieben. Aber wenn das wirklich eine Entschuldigung war und in diesen drei Veröffentlichungen, die er, glaube ich, nicht mehr so ein ganz jungen Alter gemacht hat, ich habe sie selbst nicht gelesen, muss ich sagen, nicht eine klar frauenfeindliche Haltung Haltung zum Ausdruck kommen, dann müssen wir darüber diskutieren. Aber ich finde es trotzdem eine legitime Entscheidung des Senders, ehrlich gesagt. Aber ich finde den Punkt, den Sie mit dem Kinderbuch vorher angesprochen haben, schon auch einen sehr spannenden. Denn wir sind uns ja darüber einig, dass wir mehr Pluralismus brauchen bei zulässigen Meinungsäußerungen. Die Frage ist doch, wie stellen wir Pluralität eigentlich her? Muss das jetzt bei jedem einzelnen Medium der Fall sein? Muss das in jedem einzelnen Kinderbuch der Fall sein? Und das muss es eben nicht der Fall sein aus meiner Sicht, sondern insgesamt brauchen wir Pluralität. Es muss auch nicht jede Presse, jede Zeitung pluralistisch sein, sondern wir brauchen die Pluralität in den Leitmedien. Ja. Wir brauchen die Pluralität im öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
Ja, das ist das, was wir versuchen.
Wichtig, ja. Genau, dass politische Parteien auch entsprechend ihrer Bedeutung abgebildet werden. Aber da hatten wir neulich auch die Debatte, als, ich glaube, es war Frau Maischberger, Herrn Chrupalla eingeladen hat, dass dann sozusagen gleich ein Sturm auf sie losging, warum sie einen AfD-Vertreter einlädt. Das müssen wir dann auch aushalten und das gehört dazu.
War bei uns möglicherweise, ne? Chrupalla saß hier bei uns erst kürzlich, weiß ich nicht.
Und das müssen wir aushalten und da müssen wir mehr Pluralität haben.
Ja, absolut, genau. Frau Marin, Bücher, Sie wollten gerade reingehen.
Ich würde diese Debatte gerne noch mal
öffnen. Und Thilo Mischke.
Nee, es geht vor allem um diese Verlage und Bücher. Eigentlich ist es eine freie Marktwirtschaft und der Verlag darf entscheiden, meines Erachtens in einer Demokratie, wenn es viele Menschen sagen, uns gefällt dieses Buch nicht und der Verlag sagt, das ist eigentlich unsere Zielgruppe, wäre ein Verlag rein marktwirtschaftlich einfach völlig idiotisch zu sagen, ich mache das trotzdem, weil ich bin ideologisch. Also das ist für mich eigentlich eine Entscheidung erstmal auch des Marktes und der Autor kann ja vielleicht einen anderen Verlag finden. Bisher hat jede Person, die irgendwie angeblich gecancelt wurde, zum Glück in unserer pluralen Demokratie, einen anderen Verlag gefunden. Ich finde interessant,
weil der Verlag hat ja vorher offensichtlich für sich das Potenzial dieses Buches erkannt und die Entscheidung getroffen, es zu machen. Dann kommt der öffentliche Druck und dann knickst du sofort ein.
Das gibt es ganz oft und damit werden wir als Teil dieser Demokratie umgehen müssen, dass es Meinungsäußerungen gibt. Wir wollen ja hier für Meinungsfreiheit reden, also sollten Leute auch ihre Meinung äußern, wenn sie Bücher nicht wollen. Und ein Verlag muss dann aus seinen wirtschaftlichen Gründen in einer freien Demokratie frei entscheiden können, welchem er nachgibt. Und im Idealfall
ist das Verengung des Meinungsdiskurses?
Nein, ist das nicht, weil man hat ja mehr Meinungen als vorher. Aber vorher finden das ja alle gut. Ich finde nur ganz wichtig, in diese Diskussion muss noch ein Argument rein. Nämlich, wir haben in den USA, und das ist für mich die viel kritischere Buch-Meinungsäußerungs-Beschneidung, wir haben jetzt gerade einen aktuellen Fall. Rutger Bregmann, ein Bestseller-Autor, hat bei der BBC eine Rede gehalten, öffentlich. Als die BBC diese Rede ausstrahlte, hat sie einen Satz zensiert, nämlich, wo er sagt, die Regierung Donald Trump ist die bisher korrupteste in den USA. Dieses Zitat wurde von der BBC rausgeschnitten. Er hat das heute in den sozialen Medien bekannt gemacht und gesagt, hier beginnt Zensur. Und da wird's, finde ich, wirklich noch mal anders, weil es sind staatliche Organisationen, die eine freie Meinung unterdrücken, eines Autors, der eigentlich schon öffentlich geredet hat. Und da, finde ich, wird's wirklich interessant und darüber müssen wir hier schon auch reden. In den USA passierte als nächstes, Donald Trump hat ein Dekret erlassen, das es bestimmten anderen Bundesstaaten ermöglicht, Bücher zu verbieten. In den USA werden jetzt Bücher verboten und wurden schon verboten, zum Beispiel von Margaret Atwood, Die Magd, was auch bei Netflix ein erfolgreicher Film war, wo es eigentlich um die Unterdrückung von Frauen geht, eine Dystopie, wie Gesellschaften umgehen, die Frauen eben versuchen zu unterdrücken. Ein anderes Buch, das zensiert wurde, apropos Mädchen und alle sind Heldinnen, Julianne Moore, die Oscar-Preisträgerin, hat ein ganz süßes Buch über ein Mädchen mit Sommersprossen geschrieben, das mit ihrem Anderssein so umgehen möchte, dass sie irgendwie dazu steht und sich nicht verändert. Und auch dieses Buch wurde zensiert. Und das eigentlich immer von staatlichen Organisationen. Also wenn wir hier heute über Bücher und Canceln diskutieren, finde ich viel besorgniserregender, dass die eigentlich gesagt haben, Meinungsfreiheit ist in Gefahr, jetzt rechtlich so vorgehen, dass harmlose Bücher verboten werden, aus den Bibliotheken entfernt werden. Das ist für mich viel kritischer im Moment, als dass in Deutschland Leute sagen, das Buch finden wir doof und der Verlag sagt, was ich finde immer noch, der Verlag sollte zum Autor stehen, weil er hat sich dafür entschieden, aber es ist seine freie Entscheidung.
Frau Meiritz, Sie sagen, das ist ein interessanter Aspekt in dem Zusammenhang, das stimmt alles, aber das beginnt alles schon viel, viel früher.
Ja, aber ganz kurz bei dem, das stimmt alles bleiben. Natürlich stimmt es die Republikaner. Also es gab eine Studie, dass im Bundesstaat Texas, es gab vorher schon diese sogenannten Bookbans, auch von Demokraten vorangetrieben.
Also die Verbannung von Büchern.
Diese, sozusagen, dass Bücher beispielsweise in Schulbibliotheken rausgenommen werden nach dem Protest von Eltern, Elternverbänden und auch von staatlicher Stelle. Haben Demokraten schon im Jahr 2000 gemacht. Aber was stimmt ist, dass die Republikaner auch in den einzelnen Bundesstaaten, vor allem Florida und jetzt natürlich angefeuert durch Trump, das verdreißigfacht haben. Es gibt Studien, die sagen, dass quasi in einem Jahr in Texas so viele Bücher verboten, verbannt wurden, wie irgendwie in den 20 Jahren davor. gehe ich komplett mit. Das Problem.
Die Entwicklung, wie ist es dazu gekommen? Also warum sind wir jetzt in dieser Situation, wie es in da hinten gerade Moms for Liberty?
Die Moms for Liberty, ja.
So, ich glaube, an dem Beispiel kann man es gut erklären. Vielleicht
an dem Beispiel kann man es gut erklären. Ich will ganz kurz nur bei der BBC bleiben. Ich finde es überhaupt nicht gerechtfertigt, dass dieser Satz rausgestrichen wurde, zumal er der Wahrheit entspricht und andere Medien auch darüber schreiben, dass die US-Regierung korrupt ist. Was aber stimmt, ist, Donald Trump, die US-Regierung hat ja eine Klage gegen die BBC angestrengt. Das Problem ist, dass speziell die BBC, die wir alle kennen und lange konsumieren, sich selbst angreifbar gemacht hat, indem sie ihrer Sorgfaltspflicht nicht nachgekommen ist in dieser einen Dokumentation über Donald Trump, wo sie wirklich etwas zusammen... Also ich war beim 6. Januar dabei, ich habe die Rede von Donald Trump gesehen, ich habe die gewaltbereiten oder gewalttätigen Menschen zum Kapitol marschieren sehen. Natürlich hat Donald Trump dazu aufgerufen, dass sie ins Kapitol stürmen, aber man kann trotzdem er hat dazu beigetragen.
Der Streit geht um die Frage, also man kann sagen, er hat vielleicht eine Stimmung erzeugt, die den Leuten das Gefühl gab, geht da mal jetzt hin. Aber der Streit dreht sich auch um die Frage, was in dieser Rede passiert ist. Und wir haben noch versucht nachzuweisen, dass er in dieser Rede die Leute aufgehetzt hat, das Kapitol zu stürmen.
Die BBC wollte zeigen, dass Donald Trump aufgerufen
hat. Genau, es kommt dieser Satz, wo er zuerst sagt, wir müssen uns wehren, peacefully, ein wichtiges Wort, friedlich. Ja. Das geht raus, dann redet er quasi eine Stunde weiter und sagt dann am Ende, und jetzt gehen wir alle zum Kapitol. Wenn du das so zusammenschneidest, entsteht der Eindruck, wir müssen uns wehren und jetzt stürmen wir zum Kapitol. Und das ist eine krasse Verzerrung dessen, was er dort wirklich gesagt hat.
Wenn man das so zusammenschneidet, ist das eine Desinformation. Ja. Was trotzdem stimmt ist, und jeder Journalist, der da war an dem Tag, ist, dass Donald Trump durchaus die Menge angestachelt hat.
Aber es ist kein sauberes journalistisches Handwerk.
Aber es ist kein sauberes, absolut. Geht so nicht. Und die BBC macht sich in diesem Fall angreifbar und die Klage könnte sogar erfolgreich sein. Das rechtfertigt nicht, diesen Satz rauszustreichen. Was ich nur sage, das ist ein ganz gutes Beispiel, um zu zeigen, ein System wie die Massenmedien, und ich bin nun Teil von Massenmedien, ich bin seit fast 25 Jahren Journalistin, hat sich schon vor den Donald Trumps dieser Welt und schon vor der AfD, die ja auch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und andere Medien angreift, selbst angreifbar gemacht. Leider. Und das ist fatal. Und ich hoffe auch, dass alle Medien daraus lernen. Aber Donald Trump oder auch die AfD oder auch andere Akteure können nur deswegen so stark in diese Lücke stoßen, weil es vorher schon Probleme gab. Also das Mediengeschäft in den USA geht seit Jahren den Bach runter. Kabelfernsehen verliert an Zuschauern. Das Newsgeschäft verdient kein Geld mehr. Hollywood verliert an Einfluss. Das heißt, wir haben all diese Faktoren, mangelnde Glaubwürdigkeit, die schon begannen. Und dann hat jemand wie Donald Trump natürlich ein leichtes Spiel, der mit einer konsolidierten Macht wie dem Kongress, dem Supreme Court und dem Weißen Haus da reinstoßen kann.
Ich würde gerne auf diese Geschichte kommen, weil die Geschichte der Moms for Liberty ein bisschen erzählt, wie es zu dieser fatalen Entwicklung kommen konnte. Können Sie einmal berichten, was es mit diesem Fall auf sich hat?
Ja, die Moms for Liberty, also ich habe die lange begleitet damals für dieses Buch Warum Frauen Trump wählen. Also sie ist ja eine Organisation aus Florida und die hat diese sogenannten Book Bans eben stark vorangetrieben an Schulen. Was die geschafft haben, ist ein Unwohlsein, also Menschen, die irritiert darüber waren, dass einfach Bücher in den Buchregalen der Schulbibliotheken steht, die dieses Gefühl genommen haben und das quasi institutionalisiert haben und dann zusammen mit der republikanischen Regierung in Florida und jetzt eben verstärkt durch Donald Trump die Macht haben, solche Bücher zu verbieten.
Welche Bücher ging es da?
Also ich habe ein paar davon auch selbst gelesen. Es gibt zum Beispiel ein bekanntes Buch, Genderqueer heißt es. Es ist quasi ein Comic über Transgender-Kinder, aber für die Oberstufe. Also völlig okay, ich habe es durchgelesen, da war jetzt nicht sonderlich. Aber natürlich auch das Beispiel angesprochen, Handmaid's Tale. Also aber die deutsche Übersetzung entfällt mir immer.
Die Magd?
Die Geschichte der Magd. Ich habe immer nur The Handmaid's Tale im Hinterkopf. Wurde verboten. Wir hatten das übrigens schon ganz früher, als Harry Potter rauskam. Das wurde übrigens auch in mehreren Bundesstaaten schon verboten. Und natürlich geht es hier um ein religiöses Weltbild, was verteidigt werden soll. Es geht um Sexualität, die nicht verbreitet werden soll. Und da ist natürlich die Meinungsfreiheit wird ganz klar attackiert. Das würde ich auch nie relativieren.
Richard, in dem Zusammenhang, wenn es um die Frage geht, was Meinungsfreiheit in Bezug auf Politiker ist, Paragraph 188. Was ist das?
Ja, das ist ich glaube 2022 neu eingeführter Paragraph.
Ich denke, eine große Rolle hat damals die Erfahrung der in der Corona-Pandemie gespielt, 2021, also noch mitten während der Pandemie. Und dort hat man diesen Paragraphen 188 eingeführt, der Politiker unter einen ganz besonderen Schutz stellt. Das heißt also, Politiker kann man deutlich leichter beleidigen als jeden anderen oder jede andere. Also im Grunde genommen, wenn ich das so metaphorisch sagen kann, so eine Art Wiederaufnahme der Majestätsbeleidigung, nur jetzt nicht in Form eines Königs oder eines Kaisers, sondern von Politikern. Und man hat das gemacht, weil Politiker in der Corona-Pandemie sehr häufig massiv angegangen sind, sehr, sehr viele Beleidigungen gekriegt haben, Morddrohungen, vieles andere mehr. Und dann hat man gesagt, wir müssen die Firewall um die Politiker, die müssen wir erhöhen. Und eine Folge dessen war, dass es Politiker gibt, die sehr, sehr viele Prozesse geführt haben, wie Marie-Agnes Strack-Zimmermann zum Beispiel oder eben Robert Habeck und den Fall, den wir vorhin schon mal gehabt haben, wo ein pensionierter Jurist aus Bayern, Robert Habeck, einen Schwachkopf genannt hat und dieses Bild gemacht hat in Anlehnung an die Firma Schwarzkopf Professional, Schwachkopf Professional, dass da in entsprechende Maschinerie dann losgegangen ist, Staatsanwaltschaft und so weiter und man dem Mann da den Computer beschlagnahmt hat, Hausdurchsuchung gemacht hat und so weiter. Und da habe ich ein großes Problem. Mich würde natürlich Ihr Urteil dazu interessieren. Erstens verstehe ich nicht, warum genießen Politiker so einen besonderen Schutz? Andere Personen der Öffentlichkeit, wir zum Beispiel, genießen diesen Schutz ja auch nicht, obwohl wir natürlich genau dem gleichen Druck ausgesetzt sind, genauso Schmähungen bekommen, Morddrohungen und vieles andere mehr. Also deswegen muss man schon rechtfertigen, dass für Politiker etwas gilt, was für andere Leute nicht gilt, zumal man eins sagen muss, ein Politiker hat die Möglichkeit, auch öffentlich sich zu wehren. Eine Privatperson, die attackiert wird, hat diese Möglichkeit nicht. Und deswegen ist es erstaunlich, dass der Politiker jetzt noch diesen besonderen Schutz bekommt. Und ich bin nicht sicher, ob das jetzt eine gute Neuerung war, weil der hat natürlich im Fall Robert Habeck ganz, ganz viele Leute aufgebracht und wütend gemacht. Weil ich meine, ich muss das Wort Schwachkopf ertragen, Sie müssten es auch ertragen, du musst es auch ertragen. Aber wenn ich Politiker bin, dann kann ich das strafrechtlich verfolgen lassen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir den aus dem Affekt der Corona-Pandemie geborenen Strafparagraphen 188 wieder abschaffen würden. Weil ich glaube, damit haben wir der Demokratie deswegen keinen guten Dienst getan, weil ich glaube, dass der Rentner aus Bayern, der dieses Meme fabriziert hat, weniger Schaden an der Demokratie angerichtet hat als Robert Habeck dadurch, dass er diesen Mann hat verfolgen lassen.
Robert Habeck selbst wusste nichts von dieser Hausdurchsuchung?
Von der Hausdurchsuchung nicht, aber genau. Er ist gefragt worden, nachdem die Staatsanwaltschaft die Ermittlung, ob er ihn strafrechtlich verfolgen lassen will oder nicht. Und er hat gesagt, ja.
Frau Bosius-Gerstorff,
ja, also das
haben wir da einen Punkt und dann entsteht da noch mehr das Gefühl sozusagen, wir da unten gegen die da oben.
Die Gefahr besteht und ich teile in der Tendenz auch die Einschätzung von Herrn Precht und auch mancher meiner Juristenkollegen. Also erstmal der Paragraph 188 ist ein Tatbestand, den gibt es schon sehr lange, seit 1950, 51. Aber der wurde in der Tat im Jahr 2021 unter dem Eindruck der Corona-Pandemie verschärft. Es gibt den Beleidigungstatbestand, jedermann sozusagen Strafbarkeit von jedermann und gegen jedermann. Es gibt die üble Nachrede, es gibt die Verleumdung. Das Ganze ist mit einem bestimmten Strafrahmen versehen. Aber was dieser Paragraph 188 macht, ist, dass wenn man Menschen, die im öffentlichen Leben stehen, und das sind in erster Linie Politikerinnen und Politiker, Journalisten, Wissenschaftler gehören nicht dazu, so die einhellige Auffassung, dann ist es ein erhöhter Strafrahmen, wenn man sie beleidigt, wenn man üble Nachrede, wenn man Verleumdung macht, und zwar ein deutlich erhöhter Strafrahmen. Und natürlich, Herr Precht hat es völlig richtig geschildert, ist das erstmal unter so einem gewissen Schutzbedürfnis heraus entstanden. Es ist erwiesen, dass die Angriffe auf Politikerinnen und Politiker zunehmen, aber die auf Journalisten übrigens auch. Und das Problematische daran ist in der Tat, dass bei dem Bürger, bei der Bürgerin der Eindruck entstehen kann, hier wehrt sich der Staat mit Macht gegen Machtkritik mit so einem Sondertatbestand für Politiker, mit Machtausübung. Und das ist natürlich ein Eindruck, der auf gar keinen Fall entstehen darf und der auch wieder so zu so einer Politikverdrossenheit und Abwendung von der Politik führt. Und es ist so, natürlich, die Politiker, die Journalisten allerdings auch, können sich, also geben sich einerseits in die Öffentlichkeit, können sich aber auch der Öffentlichkeit bedienen, um sich zu erwehren. Und dann, und das ist auch ein juristisch problematischer Punkt, es ist so, dass dass Politikerinnen sich mehr gefallen lassen müssen als der Normalbürger, eben weil sie in der Öffentlichkeit
also
stehen.
Also genau das Gegenteil.
Also genau das Gegenteil. Die müssen mehr einstecken, die müssen mehr an Meinungsäußerungen, auch an herabwürdigende Meinungsäußerungen hinnehmen, weil eben im Zentrum der Meinungsfreiheit immer dieses Schutzbedürfnis nach Machtkritik besteht. Und da ist eine Schieflage da, das würde ich auch so sehen. Und das spricht auch eher dafür, diesen Tatbestand ja abzuschaffen oder zu reformieren.
Mhm. Frau Marinic, Ausblick sozusagen zum Schluss. Also was ist zu tun? Sie haben neulich einen Gedanken geäußert, den ich gerne einmal vortragen würde. Sie sagen, ich glaube, dass die Linken, die Progressiven eigentlich im Moment in einer Verstummungsphase sind. Seit Trump an der Macht ist, hört man in Deutschland eigentlich kaum mehr von den deutschen Minderheiten. Das heißt, da gibt es offenbar sowas wie eine Selbstzensur, haben wir heute Abend schon viel darüber geredet. Frau Mayritz sagt, ich kenne Freunde in den USA, die gehen nicht mehr auf Anti-Trump-Demonstrationen. Das heißt, da hat sich ganz offensichtlich ein Meinungsklima entwickelt, das nicht gut ist. Und die Tendenzen, die du vorher hattest, von dieser sehr woken, progressiven Seite, die rigoros jeden verfolgt hat, der einen kleinen Fehler gemacht hat, genau dieser Mechanismen bedient sich jetzt im Grunde die andere Seite. Das ist das, was wir gerade sehen. Großes zustimmendes Nicken hier. Ja. Wie kommen wir aus dem Dilemma wieder raus?
Also mein Wunsch ist wirklich, dass wir lernen von den USA, jetzt im Negativen sozusagen. Wir haben ja mal Demokratie von ihnen gelernt, dass wir jetzt die Tatsache, dass sie voraus sind in diesem Stadium der Zersetzung ihrer eigenen Demokratie und ihrer eigenen Öffentlichkeit, ihrer eigenen Diskurskultur, ihre eigenen Universitäten, da wird nämlich ordentlich gecancelt, da werden Gelder gestrichen, dass wir das wirklich nutzen, um zu lernen, um hier zu sagen, wir wollen diese Zustände nicht, wir brauchen wahnsinnig viel Information, was drüben passiert, welche Mechanismen greifen, wir müssen uns bilden, wie gehen wir eigentlich mit digitalen Medien um, wie kann ich eine höhere Kompetenz in der Bevölkerung erwirken, damit Menschen besser mit Informationen umgehen können, damit sie selber den Faktencheck machen können, damit sie selbst Glaubwürdigkeit prüfen können. Und vor allem glaube ich, dass solche öffentlichen Foren, wie wir sie heute hier bilden und ganz viele anderen im analogen Raum, dass wir lernen, gut zu streiten, dass wir vorleben, im Grunde, dass Meinung eben nicht nur heißt, ich werfe Beleidigungen, Schmähungen, dass Meinungsfreiheit, das natürlich will, dass wir viele Meinungen haben, aber dass wir auch eine Meinungsfreiheitsgesprächskultur brauchen, die Pluralität erträgt.
Aber mich ganz zum Schluss nochmal Ihre Einschätzung interessieren von allen hier in der Runde. Täuscht mein Eindruck oder ist es tatsächlich besser geworden? Also wir beklagen ständig die enger werdende Meinungsfreiheit. Mein Gefühl ist, dass seit 1-2 Jahren Dinge wieder sagbarer geworden sind. Also dass die Entwicklung eher in die andere Richtung geht. Täuscht der Eindruck? Frau Mayritz.
Das ist das, was ich am Anfang gesagt habe. Alle sagen zu allem 24 Stunden, 7 Tage. Yeah. Das stimmt, wir haben alle Meinungen. Ich finde aber gleichzeitig ist die Sanktionierung für Meinungen immer noch sehr hoch. Also wenn es die vermeintlich falsche Meinung ist. Und das ist dann schon eine
Eingrenzung. Das ist mein Eindruck nicht, aber okay. Wie sehen Sie das?
Ich sehe es so wie Sie, dass wir gerade in der Phase sind, die Pluralität zu ertragen, zu lernen. Ja, also, dass es wieder offener geworden ist. Ich sehe aber, was Sie beschrieben hatten, dass meine Analyse, dass die progressiven und emanzipatorischen Kräfte gerade nicht wissen, wie, dass die aber sehr wichtig sind für eine Demokratie. Also wir brauchen auch gute Diskussionen rund um das Thema Feminismus, Einwanderung. Wir brauchen so viel Information wie möglich. Also mein Plädoyer ist wirklich, Pluralität zu lieben, damit wir eine robuste Demokratie sein können. Umso mehr Meinungen zu ertragen, damit wir eine robuste Demokratie sein können. Ich habe das Radikalbeispiel in meinem Buch, dass als ich ein Projekt anfing, ein Mann zu mir sagte, ich wollte ein Haus der Kulturen aufbauen für eine Stadt mit vielen Menschen. Und einer hat mich beleidigt und gesagt, niemand braucht so eine Migrantenschrotthalde. Und ich habe gedacht, entweder gehe ich jetzt in den Kampf mit diesen Menschen oder ich sage, vielleicht kriege ich dich zu dieser Idee. Und wir sind einen Weg gegangen und nach 2 Jahren hat dieser Mensch irgendwann gesagt, ich finde eigentlich toll, was Sie machen. Ich finde es beeindruckend und ich unterstütze Sie und wir gehen zusammen diesen Weg. Und meine Erfahrung ist, wir müssen wieder daran glauben, dass diese Demokratie großartige Strukturen hat, dass wir gemeinsam Kompetenzen haben, unsere Lösungen zu suchen und uns nicht verheddern. Dieser Schritt nach vorne, jeder will gerade aufatmen. Und die Rückkehr zum wirklich Wettbewerb der Ideen. Wir streiten mit Meinungen, weil wir die beste Idee für eine Demokratie wollen. Und wenn wir diese verwirklichen, können wir auch Lösungen für die Wirtschaft entwickeln, für die Bildung, fürs Gesundheitswesen. Dafür streite ich wirklich gerade mit großer Leidenschaft, dass wir uns nicht ins Negative hineinspiralisieren, weil da gewinnen dann die Ränder. Wir brauchen eine Lösungslust.
Wie sehen Sie das, Frau Bosius-Kerstorff?
Also bei manchen Tabuthemen sehe ich das auch so wie Sie, weil wir, glaube ich, gelernt haben, wie schädlich es war, bestimmte Themen zu tabuisieren, wie den Umgang mit der Corona-Pandemie, vielleicht auch gendergerechte Sprache, Nahostkonflikt, Migration. Bei anderen Dingen sehe ich das nicht so. Ich finde, es gibt immer noch Themen, die wir zu einseitig betrachten, wo wir nicht genug gesellschaftliche und nicht genug Meinungsvielfalt dazu zulassen. Ich finde auch immer noch, dass wir wirklich dafür plädieren müssen, und da sehe ich auch Handlungsbedarf, dass wir eine bessere, sachlichere Debattenkultur haben, dass wir mehr zulassen an Meinungsäußerungen, sofern sie sich im zulässigen Spektrum bewegen. Und ich finde, man muss auch beobachten, dass viele mit der Meinungsfreiheit gerade jetzt wieder im Internet, mit den sozialen Medien eben nicht sorgsam genug umgehen und da die Freiheiten anderer nicht sorgsam genug achten, das Persönlichkeitsrecht und die Menschenwürdegarantie. Und dass wir da mehr Pluralität und mehr Entspannung im Umgang miteinander finden, das kann ich da nicht beobachten.
Mhm. Richard, wie siehst du das?
Ich traue mir so richtig ein Urteil darüber nicht zu. Aber ich sage es mal ganz freundlich, ich hoffe, dass du recht hast. Und dass wir uns wieder in einer positiven Entwicklung bewegen. Jetzt müssen wir mal sagen, die letzte ganz, ganz große Thema mit den Tabus war Israel-Gaza. Da hat sich inzwischen die Betrachtung verändert. Bei der Ukraine beginnt sich die Betrachtung zu verändern, weil es denkbar geworden ist, dass der Krieg endet. Corona ist eine Weile her und viele wollen auch nicht mehr drüber reden. Also im Augenblick haben wir gerade kein neues Ereignis. Und daran werden wir dann sehen, ob wir damit besser umgehen als mit den letzten dreien.
Und dazu gehört auch, dass wir dann eben auch miteinander im Gespräch sind und dass es dann aber auch kein Problem sein darf, wenn dann auch jemand wie Tino Chrupalla dann hier in der Sendung sitzt und wir streiten darüber, was er denkt und was andere Leute gegebenenfalls denken. Ich danke ganz herzlich. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update und wir sind am Dienstag wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.